Schönen guten Tag, ich begrüße Sie, liebes Auditorium, zu Folge 100, wahrscheinlich 59, 159 des Podcastes LK Jazz.
Ein sehr offener Klang.
Ja, und den offenen Klang von der anderen Seite dieser Funkverbindung, den hören Sie von Lambert mit Vornamen wahrscheinlich Pierre. Pierre Lambert.
Pierre Lambert.
Pierre Lambert aus Frankreich. Mein Name ist Felix Deluxe. Und dieser Podcast heißt LK Jazz. Der Name ist Programm. Genauso wie auf meinem Studienausweis steht auch unser Podcast unter dem Motto Jazz und Jazz-verwandte Musik. Ich habe nämlich einen Abschluss in Jazz und Jazz-verwandter Musik.
Ich habe einen Bachelor of Performing Arts.
Performing Arts, okay. Mhm. Aber das ist nicht weiter spezifiziert.
Doch, da steht in Klammern Jazz-Piano.
Okay, alles klar. Nee, bei mir steht nämlich Jazz und Jazz-verwandte Musik. So hieß zumindest damals der Studiengang. An der HFMT Hamburg. Pierre Lambert, wie geht es dir da drüben?
Gut, sehr gut. Danke der Nachfrage. Wir treffen uns hier ja jede Woche, um jazzverwandte Musik zu besprechen. Und hin und wieder streifen wir tatsächlich auch direkt verwandte Musik mit der Jazzmusik, nämlich einfach die Jazzmusik. Die hat es sich besonders angetan, die lieben wir. Aber es wird auch über Strecken, über Monate, Folgen hinweg überhaupt der Jazz gar nicht erwähnt. Das soll uns aber heute nicht passieren. Heute werden wir natürlich einige jazzverwandte Themen zu besprechen haben, wie zum Beispiel Sonny Rollins ist gestorben.
Ja, Sonny Rollins ist gestorben.
Am gleichen Tag, wie Miles Davis 100 Jahre alt wurde, oder?
Der genaue Todestag, glaube ich, der 25.05. Ah. Miles Davis wurde 100. Erstmal zu den freudigen Ereignissen. Also herzlichen Glückwunsch, Miles. Er lebt es nicht mehr. Ich glaube, Miles Davis ist so mit knapp 70 gestorben oder sowas, Anfang der 90er. Und wer jetzt 100 Jahre alt, also Jahrgang 1926, irgendwie ganz interessant, ich habe das Gefühl, schon großes, also zumindest für einen Jazz-Trompeter, recht großes mediales Echo. In der New York Times konnten die Leute ihren Lieblings-Miles Davis-Song vorstellen und auch die Rolling Stone Magazine, die beschäftigen sich ja eh gern mit so alter Musik, sag ich mal, onkeliger alter Musik und auch was zu Miles Davis gemacht.
Gibt es nicht auch irgendeine Aktion in der Elbphilharmonie zu Miles Davis? Dass man da sich irgendwie alle Alben anhören kann in so einer Listening Bar, die da reingebaut wurde oder sowas. Hattest du nicht sowas erzählt?
Ja, das hatte ich erzählt, genau. Man konnte sich in der Elbphilharmonie, oder kann immer noch, keine Ahnung, sich alles von Miles Davis anhören. Es gibt auch so ein Miles Davis Spezialkonzert. Es gibt auch ein Miles Davis Konzert, da kann ich glaube ich nicht und es ist auch leider ausverkauft. Da spielen dann Marcus Miller und ich glaube auch Mike Stern, die spielen
Wegbegleiter.
Die Musik aus der Zeit We Want Miles ist das, ja. Ne? Als Miles Davis zurückkam so auf die 80er, Bühne. Ne? Ja, so die 80er und genau We Want Miles ist ein Live-Album. Ist überhaupt kein Album, was so genannt wird als so irgendwie Top-10-Album, ne? Von Miles Davis. Ich find's aber irgendwie ziemlich gut, weil das ist irgendwie, das ist irgendwie so eine Art von Fusion, die mir ganz gut gefällt.
Und da spielt Mike Stern und Marcus Miller auch?
Genau,
und
die spielen jetzt nämlich auch nochmal in der Elbphilharmonie. Ja. So eine Art Tribute.
Sehr gut. Wir haben ja tatsächlich unseren Podcast mit dem Thema Modal Jazz genau am 100. Geburtstag von Miles Davis ausgestrahlt letzte Woche. Wer es nicht gehört hat, sollte nochmal nachhören. Da gibt es auch schon noch einen Nachtrag, den wir vielleicht nochmal kurz erwähnen sollten, der dir nämlich aufgefallen ist, nämlich A-Part von Milestones spielt das Piano nämlich was im Bass?
Ich besitze ja ein großes Archiv von Jazzmusik, wo ich mit Software den Bass rausgerechnet habe. Und warte, ich mache das mal kurz ganz laut an. Da hört man, dass auf die Offs das Klavier immer so ein tiefes C reinspielt, ne?
Ja.
Okay, das spricht für deine These. Dass der Grundton doch intendiert C ist.
Genau, spricht für meine These, dass es sich da um eine Abhandlung über mixolydisch handeln soll und dass das auch der Band so mitgegeben wurde.
Ja, es ist nur, genau, wenn man sich die Solos mal genauer betrachtet, die ja gespielt werden, also da wird auch teilweise einfach ums G-Moll gekreist und aber um die Verwirrung noch auf den Höhepunkt zu bringen, es gibt ja auch eine Aufnahme von Milestones, das glaube ich Live at the Village Vanguard, Bill Evans, da spielt Scott LaFaro, der freche kleine Bassist vom Bill Evans Trio, einfach ein D im A-Teil.
Ja, ja.
Es scheint so zu sein, man darf spielen, was man will.
Okay, interessant. Ja.
Genau, man kann machen, was man will. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das, was jetzt hängen geblieben ist vom Modal-Jazz. Ne? Man darf eigentlich machen, was man will. Das haben wir letzte Woche euch beschrieben. Hört das doch nochmal nach. Ich habe auch Quatsch erzählt. Kleiner Nachtrag. Ich habe behauptet, auf Milestones sei auch ein Rhythm Changes Head. Ist aber gar nicht.
Okay, ja, dafür ist dieser Podcast ja auch da, dass man auch mal seine Fehler eingesteht.
Ja, Rhythm Changes Heads von Miles Davis allerdings sind auf anderen Alben, nämlich Olio von Sonny Rollins, über den wir gleich sprechen. Da gibt es, glaube ich, sogar zwei Alben, wo das drauf ist. Einmal mit seinem Quintett und einmal so eine frühe Aufnahme, wo Sonny Rollins selber mitspielt. Und dann gibt es noch The Theme und Serpent's Tooth, zwei Miles Davis Kompositionen, die Rhythm Changes Heads sind. Hier habt ihr es zuerst gehört.
Okay, jedenfalls hört ihr einfach nochmal die Folge nach. Wir haben nämlich, obwohl Felix einmal gelogen hat, eigentlich sehr viel Richtiges dort erzählt. Und wenn euch immer schon mal der modale Jazz interessiert hat und wie es da eigentlich hingeht, dann klären wir euch in der letzten Folge dazu auf. Jetzt zu Sonny Rollins.
Genau, ja, Sonny Rollins, vor wenigen Tagen verstorben im Alter von 95 Jahren. Sonny Rollins, großer Jazz-Tenorsaxophonist, Jahrgang 1930.
Ja.
Was hast du zu Gedanken zu Sonny Rollins oder zum Tod
ich glaube,
von Sonny Rollins?
Wir haben ihn in diesem Podcast schon mehrfach gewürdigt, weil das ja manchmal tatsächlich so ein bisschen untergeht, obwohl jeder weiß, dass er, genau wie es der Titel des Albums Saxophon Kolosses beschreibt, eigentlich ein Koloss des Jazz-Saxophons ist, hin und wieder so ein bisschen in Vergessenheit gerät oder beziehungsweise als nicht ganz so wahrnehmbar in seinem Oeuvre irgendwie medial aufgegriffen wird, wie jetzt jemand wie John Coltrane. Was eigentlich, wenn du dir die Alben anhörst oder das seine Spielweise irgendwie nicht so richtig verständlich ist, weil man denkt so, ja, krass. Also vor allem zu der Zeit, wo John Coltrane eigentlich so auf die Bühne kommt, so langsam und von Miles Davis irgendwie entdeckt wird und so, steht ja Sonny Rollins schon komplett im Saft schon.
Ja, und das Interessante ist nämlich, dass Jean Coltrane, ist ja auch Jahrgang 1926, so wie Miles Davis. Die sind ja im selben Jahr geboren und Sonny Rollins ist sogar 4 Jahre jünger. Ja. Und während bei John Coltrane ist ja so ein bisschen so, ist das ja so eine Art Late Bloomer ist Sonny Rollins wirklich sehr früh, sehr am Start schon und spielt ja auch auf frühen Miles Davis Aufnahmen. Miles Davis war ganz scharf drauf, mit Sonny Rollins zusammenzuspielen. Der war nur sehr, sehr oft auf Heroin.
Ja, genau. Ich glaube, für das erste Quartett von Miles Davis war das, glaube ich, auch lange in seinem Kopf, dass er irgendwie eigentlich überlegt hatte, das mit Sonny Rollins zu besetzen. Aber der war nicht so leicht irgendwie zu bekommen und hatte auch recht früh schon ein viel höheres Selbstvertrauen. Also von wegen, ich mache ja auch meinen eigenen Kram und so. Ne? Das kam ja noch dazu. Vielleicht kam es durch das Heroin. Aber der hat ja auch immer seine eigenen Platten schon gemacht.
Ja, Sonny Rollins spielt aber zum Beispiel auf Beck's Groove, ist so ein frühes Album, wo auch tatsächlich ja Olio und Doxy drauf sind. Das sind ja so bis heute Sonny Rollins Standards, so, also so Stücke, die man so auch so jetzt als Jazzmusiker so ein bisschen im Repertoire hat und vielleicht mal spielt bei einem Gig, bei einem Standards-Gig oder bei einer Session. Genauso wie natürlich St. Thomas.
Wie geht das? Irgendwie sowas, ne?
Genau. Ja, ja. Oleo, St. Thomas, genau, sehr beliebt. Sonny Rollins ist nämlich Kind einer Mutter, die von den, ich glaube, es sind die Jungfraueninseln, kommt. Und deswegen ist bei Sonny Rollins immer, gibt es auch immer so eine Offenheit gegenüber so, was wir so als Latin oder karibische Musik subsumieren. Ne? St. Thomas zum Beispiel so eine Art gute Laune Jazzstück. Kannst du das spielen?
Welches Stück ist es nochmal? Ist das? Ja, ich kann es gerade nicht.
Scheiße.
Okay, aber das ist auch so ein Rhythm Changes da drunter, ne?
Nee, das ist eigentlich. Warte mal, das können wir. Das ist nicht, das ist kein sendefähiges Material.
Kann ich auch nicht.
Ja. Okay, ich hab's. Thank you. Kannst du dir nicht einmal dein Reebok aufschlagen und einmal St. Thomas für uns spielen? Sonst wird's peinlich. Warte mal. Herrlich, genau. St. Thomas auf derselben Platte, Sax von Colossus, auch eine Version von Mac the Knife, Mackie Messer von Kurt Weill und Bertolt Brecht, der hat's geschafft auf das Sonny Rollins Album.
Okay, das ist jetzt aber nicht Sonny Rollins.
Nee, das ist natürlich Louis Armstrong, der das auch gerne gesungen hat. Sonny Rollins, ja, irgendwie so ein ganz, ganz interessanter Typ. Super körperlicher Spieler, ne? Also lauter, selbstbewusster Sound. Und auch, wenn man sich so Live-Videos anguckt, so vom jungen und mittleren Sonny Rollins, auch irgendwie groß und super Power. Auch immer viel Besetzung ohne Harmonieinstrument. Also diese Live at the Village Vanguard ist einfach Bass, Schlagzeug und er, stundenlange Solo-Saxophon-Kadenzen. Irgendwie so ein Typ, wo ich denken würde, der wäre heute vielleicht irgendwie auch könnte das so ein krawalliger Rapper sein. Einfach so vom Gemüt.
Aber hat er diese Besetzung eigentlich etabliert? Von Saxophon, Bass und Schlagzeug, oder?
Das kann ich dir nicht genau sagen. Es gibt, ich kenne jetzt nichts, was aus der Zeit ist, was das schon vorher so in der Form gemacht hat. Kann ich nicht garantieren, dass es sowas nicht vorher gab. Aber es ist weit vorm Free Jazz, ne?
Ja.
Und interessanterweise ja auch dieses erste Album, das zumindest das ich kenne, wo er das macht, Way Out West, da spielt ja Ray Brown und Shelly Main am Schlagzeug. Super Platte, Sonny Rollins vorne drauf in im Cowboy-Outfit.
Ja, genau, da dachten wir doch, das wäre sozusagen das Beispiel des Country Jazz.
Ja, ja, ist es auch auf eine Art und Weise, weil er spielt ja I'm an Old Cowhand.
Ja.
Das ist so ein Standard von Johnny Mercer, der soll aber so ein bisschen folky-country-mäßig klingen. Schlecht interpretiert von mir hier. Ja, Sonny Rollins. Und natürlich legendär diese Geschichte, dass er mal zwischendrin ein paar Jahre ausgestiegen ist und dann immer auf der Williamsburg Bridge stand und Saxophon geübt hat. Genau, da hat er wohl dann die ganze Nacht rumgetrötet, so ein bisschen wie Zahnfleischbluter Murphy bei den Simpsons, so stelle ich mir das vor. Es gibt auch so ein Film-Footage. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich aus der Zeit ist, also aus den 60ern.
Ja, oder ob das nachgestellt wurde, das kenne ich, ne? Ob das nachgestellt wurde, weil es diese Legende gab, dass man meinte, so komm, jetzt stellen wir ihn nochmal vor die Brücke.
Ja,
so, ne?
Da spielt er auch mit irgendjemand anders zusammen. Ja. Also es flimmerte mir neulich irgendwie im Social Media durch. Dieses Video, das ist die pure New York Jazz-Romantik, oder? Wenn da so der Zug im Hintergrund langfährt und so.
Auf jeden Fall, ja, ja.
Aber es sieht so nach diesem Taxi-Driver New York aus, finde ich. Ja. So, ich muss sagen, dass mich dieser Tod von Sonny Rollins auf eine Art ganz komisch berührt hat, weil Sonny Rollins mit seinen 95 Jahren doch mehr oder weniger der letzte große Jazzmusiker ist, der noch einen Link hat zu dieser Generation. Also ich meine, die Jazzmusik hat natürlich, muss man sagen, ist eine sehr altersfreundliche Musik. Also so Altersdiskriminierung, wie es sie vielleicht eher dann nochmal im Pop gibt oder sowas, wo man sagt, hier kommen die Jungen und so. Das ist ja im Jazz wenig. Ne? Es gibt ja im Jazz wirklich diese ganz tolle Verehrung des Lebenswerks alter Musiker.
Ja.
Ne? Also ich glaube, als im Jazz zu altern ist eine ganz gute Entscheidung. Da gibt's
genau, auf jeden Fall. Da hat sich ja auch gerade ein Hörer gemeldet, liebe Grüße an Clemens, der gefragt hat, ob wir nicht mal eine Folge dazu machen, wie man musikalisch in Würde altert.
Oh, gut.
Und auch Sonny Rollins wäre ja gerade gestorben, um ein Positivbeispiel zu nennen. Hat dann auch ein Negativbeispiel genannt, das ich jetzt hier nicht nennen werde, denn wir sind ja kein Lester-Podcast, wo er irgendwie heftige Cringe-Gefühle empfunden hätte und stellte sich daraufhin die Frage, ja, was sind eigentlich sozusagen die Parameter in Würde musikalisch zu altern? Ich würde auch sagen, beim Jazz hat man gute Karten. Generell. Und seine These auch so ein bisschen, vielleicht haben die Amerikaner generell bessere Karten, was das angeht. Also hab dann auch mal drüber nachgedacht, also weil Jetzt geht's so um, was die Amerikaner, weil das war in der gleichen E-Mail, die von Clemens kam, irgendwie, dass er darüber nachdachte. Warum haben Amis eigentlich ein zusätzliches Lässig-Level? Oder ist das meine ostdeutsche Profilneurose? Und da würde ich sagen, nein, ist es nicht. Also Amis können ja schon so Country-Sachen machen, können dudehaftige Songwriter sein und auch diese Hey-Man-Jazz-Coolness können sie auch viel besser darstellen. Das wirkt alles immer nicht peinlich. Wenn das irgendjemand anders macht, dann ist es immer sofort irgendwie unangenehm und cringe. Das stimmt ja irgendwie. Und da hatte ich ihm auch zurückgeschrieben, da meinte er, das wäre ja die Kunst, alles und nichts gleichzeitig zu wollen. Also dieses Coolness-Mysterium, was die Amerikaner da mitbringen. Naja, und irgendwie dann ging es halt weiter um diese Vorteile, die man dann hat, auch in Bezug aufs Altern. Und da sprach er dann auch von Sonny Rollins als ein Positivbeispiel.
Ja, bei Sonny Rollins ist halt interessant, der hat halt auch dann doch sehr viele so Interviews gegeben und auch noch im Digitalzeitalter mal irgendwo über Zoom und so. Und es gibt Podcasts mit ihm und Rick Rubin und so. Also das heißt, das ist jemand, der wirklich so als Teil der Oral Jazz History sehr guten Output geliefert hat. Ja, und so, also weswegen mich das irgendwie dann doch so berührt hat, ist irgendwie, dass ich dachte, ich hatte so ein Jazzbuch früher, das war so ein Coffee-Table-Buch und da waren so Kapitel so über große Jazz-Persönlichkeiten und also Ende der 90er so. Ja. Als Teenie. Und da gab es ein Kapitel über große Jazz-Persönlichkeiten, so mit den Lebensaltern. Und ich habe vorhin nochmal nachgeguckt in dem Buch, die drei Musiker, wo kein Todesdatum dabei stand, waren zu dem Zeitpunkt, als das Buch rauskam, Ornette Coleman, Keith Jarrett und Sonny Rollins. Jetzt ist es nur noch Keith Jarrett, der aber auch über 10 Jahre jünger ist. Und Kennst du dieses Foto A Great Day in Harlem? Das ist so eine ganz berühmte Jazzfotografie. Da ist es, wenn man sieht, so ein Hauseingang, so eine Treppe. Und da sind insgesamt 57 Jazzmusiker an einem Tag an einem Ort.
Ah.
Und so ein Gruppenfoto, das hängt auch gerne mal in irgendeinem Jazzclub oder so. Das hast du bestimmt schon mal gesehen. A Great Day in Harlem heißt das. So, und Sonny Rollins war der letzte lebende Jazzmusiker, der auf diesem Foto abgebildet war, von 1957. Benny Golson ist ja vor 2 Jahren gestorben.
Ja, ja.
Aber auf diesem Foto ist auch Count Basie und sowas, weißt du? Da sind halt auch quasi Leute nochmal aus dieser älteren Generation. Und Sonny Rollins hat auch selber immer betont, wie sehr er selber Fan war von Lester Young und von Coleman Hawkins. Es gibt eine Doku dazu, findet man irgendwo im Internet. A Great Day in Harlem. Könnt ihr mal gucken. Da wird das auch beschrieben, wie dieses Foto entstanden ist. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, wie dieses Foto entstanden ist. Obwohl ich diese Doku mal mit einem Auge geguckt habe. Könnt ihr aber nachgucken. Ist bestimmt spannend. Ich hatte mir das irgendwo rausgeschrieben, wer denn da mit drauf ist. Milt Hinton, Count Basie, Coleman Hawkins, P.V. Russell, Rex Stewart, Mary Lou Williams, Joe Jones, also nicht Philly Joe, sondern Joe Jones, Dizzy Gillespie, Art Blakey, Monk, Gary Mulligan, Oscar Pettiford, you name it, ne? So, und er war der Letzte auf diesem Foto. Und Sonny Rollins war ja, muss man auch sagen, war auch Traditionalist. Er hat immer betont, wie sehr er so diese alten Musiker schätzte. Ist natürlich eigentlich auch ein Bebopper, ein Hardbopper. Hat aber auch so einen ganz klaren Rhythm and Blues Bezug und so. Also ich merke, wie groß meine Ehrfürchtigkeit doch ist vor diesen Leuten und auch dieser Generation. Und das ist irgendwie, ich finde das nochmal rührender so als jetzt ein Geburtstag von Miles Davis oder so.
Ja, weil damit halt sozusagen wirklich langsam Schluss ist, ne?
Ja.
Also wir waren es ja gewohnt, so die letzten Jahre, 2 Jahrzehnte, so, dass irgendwie die Großen alle so im Monatsabstand irgendwie wegsterben.
Ja, genau. Ja. Das habe ich auch gedacht, weil ich habe Dave Brubeck mal live gesehen. Ja,
da waren wir zusammen.
Chick Corea. So, ja. Der natürlich viel jünger gestorben ist. Ich war bei Herbie Hancock noch mal letztes Jahr.
Ah, ja.
Ja, das ist schon so. Ne? Hast du so Erinnerungen? Fällt dir irgendwas ein? So,
ja, Lee Konitz habe ich mehrfach gesehen.
Ja, Lee Konitz, genau, auch jemand, der bei der Birth of the Cool Session dabei war und so. Ne, das ist schon, es wird einem auch immer so gegenwärtig, dass das auch alles noch gar nicht so lange her ist.
Ja. Aber doch langsam dann Lifetime, könnte man sagen.
Ja, also ich meine, der Vater meiner Mutter, der ist 97 Jahre alt geworden. Und da habe ich dann auch manchmal am Ende so gedacht, wow, alles klar, so der war es. Also der war halt auch, als der Zweite Weltkrieg begann, war der im Prinzip schon erwachsen. Das ist auch niemand, der irgendwie ein Kriegskind war oder sowas.
Ja.
Ne, also das ist schon irre dann, ne, wie diese Verstrickung sind.
Genau, und zu der Zeit war es ja offensichtlich möglich, dass man mit Anfang 20 auch eine, sag ich mal, formidable Jazzkarriere schon am Laufen hatte. Das dauert ja normalerweise irgendwie auch ein bisschen länger.
Ja.
Ich sage, wenn das so wäre wie heutzutage, dass man eigentlich erst später so wirklich an den Start kommt,
ja,
dann wären sie alle schon weg.
Das stimmt. Genau, Sonny Rollins, nochmal Plattenempfehlung durch Saxophon Colossus, eigentlich nur die Klassiker. Ne? Way Out West, wirklich tolle Platte, finde ich. Und diese Platte The Bridge, das ist quasi seine Comeback-Platte, da spielt, habe ich glaube ich in der Hardbop-Folge auch schon mal gesagt, da spielt Jim Hall Gitarre, den ich sehr verehre. Und vielleicht noch als zusätzlicher kleiner Tipp, wenn man dann kurze Zeit später nehmen sie auf What's New.
Ja.
Das ist ein bisschen Latin-mäßiger. Auch ein bisschen schräge Platte, aber da ist so dieser karibische Einfluss sehr deutlich. Gibt so Bossa Nova und Calypso-mäßige Stücke. St. Rollins, ja, auch durchaus eine gute Laune, Saxophonist. Aber wahrscheinlich am interessantesten eigentlich Live at the Village Vanguard, diese Trio-Besetzung. Also absolut, ja, absoluter Wahnsinn. Später Sonny Rollins, muss ich sagen, bin ich nicht so drin. Ich bin ja eher unser Mann in der Vergangenheit. Hast du irgendwas Spätes von Sonny Rollins, was dir...
Leider nein.
Nee,
nein,
irgendwie ist nein, auch... Nein. Ach so, und ich habe noch eine Platte für mich, die ich nicht verstehe. Vielleicht kann die mir jemand erklären. Es gibt eine Platte, die heißt Sonny Meets Hawk oder sowas. Da spielt er zusammen mit seinem großen Helden Coleman Hawkins. Und ich verstehe diese Platte nicht. Ich habe das Gefühl, beide tröten sich da einen Schrott zusammen. Als ob die so... Also es klingt für mich wie Stoned im Studio.
Ja, was ja durchaus möglich gewesen sein kann.
Aber manchmal habe ich das Gefühl, ich bin zu doof. Ich checke irgendwas nicht. Das ist so Kaisers neue Kleider. Dass ich nicht genau weiß, ob ich da irgendwie einfach zu unmusikalisch bin. Und natürlich, Sonny Rollins spielt auch auf einem Album der Rolling Stones. Welches habe ich vergessen? Aber las ich jetzt nochmal, wusste ich nicht.
Das landet in der Playlist.
Ja.
Zuverlässig. Ja,
ja, ich habe ja wirklich keine Ahnung von Rolling Stones, deswegen sagt mir das immer alles nichts. So viel zu Sonny Rollins von meiner Seite.
Ja, also rest in peace auf jeden Fall. Wir werden regelmäßig an ihn erinnern. Du warst auch bei Joel Ross, oder was?
Ich war in der Jazz Hall bei Joel Ross, ein Konzert, was du ja auch gesehen hast, ne?
Ja, ich habe es im Zigzag gesehen in Berlin, genau. Ich denke mal, dass es die gleiche Besetzung gewesen war.
Genau, Quartett mit Klavier. Joel Ross selber spielt Vibraphon.
Also insgesamt ein Quintett.
Ah, nee, ich habe es im Quartett gesehen. Klavier, Vibraphon, Schlagzeug und Bass. Ohne Saxophon.
Ah, okay, ich habe nämlich mit dem Saxophonisten.
Ah ja, okay, genau.
Ja, das war ein gutes Konzert, oder? Hat es dir gefallen?
Das hat mir gut gefallen, ja.
Ich fand das sehr interessant, weil, also wir reden jetzt nicht ganz über die gleiche Besetzung, aber zumindest über die gleiche Tour. Erstmal wäre interessant herauszufinden, warum sie den Saxophonisten nicht mitgenommen haben. Wahrscheinlich hatte der einen heißeren Gig, ne?
Ja.
In Japan.
Ja.
Also, hatte ich aber auch noch nie gehört. Devin Daniels, keine Ahnung, kannte ich nicht. Kanoa Mendenhall am Bass. Kannte ich bis dahin auch nicht. Jeremy Dutton hatte ich schon von berichtet in einer vorherigen Folge, dass der mir sehr gut gefallen hat, einfach weil der sich so wenig bewegt. Ist dir das auch aufgefallen?
Ja, der hat sich wirklich wenig bewegt, ja.
Ja, und trotzdem klingt er ja sehr schwungvoll.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und dann haben wir den Danske Bill Evans eigentlich, ja? So ein bisschen, also ich meine, er sieht auf jeden Fall so ein bisschen aus wie Bill Evans aus Aarhus oder
so. Ah ja, okay, nee, da war das doch wirklich eine andere Besetzung.
Rasmus Sørensen am Piano.
Ach so, der hat nee, das nicht war, gespielt? Nee, das war hier Joel Ross, Good Vibes bei mir am Piano. Tyler Bullock.
Okay. Mitten in der Tour wechseln sie dann...
Ach so, Devin Daniels am Altsaxophon, genau, ist hier angekündigt, lustigerweise, aber dann, ich glaube, in einer anderen Ankündigung, die ich gelesen habe, dann stand er nicht mehr drin.
Ist ja der Wahnsinn. Also mitten in der Tour wechseln sie dann sozusagen das...
Also ich, genau, nur auf der Seite der Jazz Hall stand es auch ohne und jetzt irgendwie im Archiv, was ich gerade gegoogelt habe, steht da dann doch drin. Genau, da scheint es irgendwie... Vielleicht haben sie sich gestritten auf Tour, man weiß es nicht.
Das kann sein, nur leider können wir jetzt gar nicht also über die genaue Ästhetik dieser Band irgendwie reden,
ja,
weil da habe ich schon gedacht, so, dass ich, bei dem Konzert, was ich gesehen habe, schon irgendwie so eine Überlegung gab, warum man die Band so zusammenstellt. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass jeder Instrumentalist außer Joel Ross ein Solo pro Set bekommen hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Und
nee, das war anders. Es gab ein Schlagzeug-Solo, kein Bass-Solo, mal eine Intro und sonst gab es halt auch Parts, wo Joel Ross dann auch so tatsächlich so einen Schritt zur Seite gegangen ist, sich mal am Bühnenrand ausgeruht hat und Klaviersolo war. Aber eher interessant finde ich bei dieser Gruppe, wie die zusammen musizieren. Ich weiß jetzt nicht, wie überschneidend das ist. Das ist ja eine Band, natürlich irgendwie Vibraphon-lastig. Und ich habe das Gefühl, es ist eine Band, die so sehr kommunikativ miteinander spielt. Also nicht, es gibt nicht so ein klares Thema jetzt Solo zu einem klaren Höhepunkt hin, sondern auch teilweise sehr flächig. Also ging war bei meinem Konzert so. Also auch einfach, es wird einfach über lange Zeit so eine Textur geschaffen.
Ja, also da hatte ich schon das Gefühl, dass es so nach einem strengen ästhetischen Konzept auch über zusammengesetzt wurde. Irgendwie, es wirkte auf mich auf jeden Fall so, als wäre das schon eine sehr zurückhaltende Band, die halt dem Bandleader dienen würde. Hm? Eine rossdienliche Band.
Ja.
Die so ein klangliches Grundkonzept eigentlich abbilden als irgendwie, also weiß nicht, hat mir so überlegt, das klingt irgendwie offen, aber doch verdichtet irgendwie, dann auf jeden Fall sollte es ganz klar modern klingen, aber dann immer mit diesem Auge das auf die Tradition, also das, das klingt jetzt klischeehaft, aber bildet es tatsächlich für mich ab.
Ja, hab ich mir ehrlich gesagt genauso hier notiert. Tradition versus modern.
Okay, ja, ja
aber weil ich es gar nicht so klar finde.
Ja, war irgendwie eindeutig, oder? Genau.
Ich finde für so ein zeitgenössisches Jazzkonzert ein sehr hoher Swing-Anteil.
Aha.
Also zumindest in dem Set, was sie bei mir gespielt haben. Auch irgendwie schon irgendwie tonal und Changes und sowas. Und das Moderne darin ist irgendwie, weiß ich gar nicht, wo ich das finde, vielleicht ein bisschen in so einem, diesem repetitiven Ansatz oder so.
Ja.
Es ist nämlich lustigerweise, es liegt aber auch natürlich so ein bisschen am Instrument und der Tradition des Instruments. Es gibt so lange Passagen, da klingt dieses Vibraphon auch gerade in dieser Kombination mit dem Klavier nach Modern Jazz Quartett. Also so leicht fugiert, also so wie so ein Kanon-Themen gespielt. Sie haben auch diesen Smash-Hit gespielt, der von der neuen Platte, wie geht das?
Ja, genau.
Irgendwie so, genau, ja. Also, aber es ist, so funktionieren mehrere Joel Ross-Kompositionen, das ist eigentlich, also das sind, glaube ich, einfach 4,5 Takte, ne, so eine leicht, also, aber das ist dann auch das Stück.
Ja.
Also das Stück ist eigentlich das Riff und dann setzen alle so ein bisschen fugiert ein und das
hat was Kontemplatives irgendwie.
Ja. Genau, ja, genau, ja. Eigentlich ein bisschen wie so ein Minimal-Music-Konzept halt, ja. Eine, und live war aber interessant, dass sie aus diesen Achteln irgendwann, machen sie dann irgendwann... Also machen sie, sind das irgendwann die Swing-Viertel gewesen. Also ist auch ganz anders als auf der Aufnahme. Also das, da wird schon frei mit dem Material umgegangen. Aber genau, ich hatte oft den Eindruck, dass es gibt so kleine Keimzellen und der Joel Ross spielt auch sehr durchgehend, sag ich mal. Ist ja eh so ein bisschen so ein Vibraphon-Ding, ne? Also
ja.
Man kann auf dem Vibraphon, glaube ich, einfach wunderbar so lange Ketten spielen. Beobachte ich bei ihm auch. Das macht aber auch irgendwie was mit dem Style.
Ja, dadurch, dass das so präsent ist, hat man da auch die ganze Zeit so ein Gefühl von so einem sehr abgesicherten Frequenzbereich. Also ich habe das Gefühl, es entstehen eigentlich nie Löcher. Es gibt eigentlich, das gibt's ja beim Jazz oft, dass man so denkt, oh, jetzt fehlt irgendwas in den Mitten, jetzt fehlt irgendwas in den Höhen, jetzt fehlt irgendwo unten was oder so. Und dadurch, dass er halt eigentlich die ganze Zeit aktiv ist oder relativ viel aktiv ist, hat man eigentlich das Gefühl, also dieser Eindruck entsteht eigentlich nie in dieser Band. Also das meine ich auch mit so ästhetisch, eigentlich hat er sich da, glaube ich, was überlegt. So, die Band füttert das so ein bisschen mit, dass eigentlich alles, so der gesamte Frequenzbereich die ganze Zeit da ist, so. Dass es sehr voll klingt, so. Das fand ich eigentlich auffällig.
Interessanterweise ist Joel Ross, also zumindest wenn ich das richtig beobachtet habe, aber er spielt eigentlich den überwiegenden Teil der Zeit mit zwei Schlägern. Es ist ja im so seit Gary Burton im Vibraphonspiel schon so, dass sehr viele Vibraphonisten halt so diese Vierschlägeltechnik haben, also so zwei Schläge.
Ja, ich dachte, da wird gewechselt, je nachdem, was sie gerade zu tun haben.
Also ich hatte bei ihm den Eindruck, er hat eigentlich fast ausschließlich immer nur die zwei Schläge.
Okay.
Also das heißt irgendwie wenig Akkordarbeit, trotzdem aber auch immer sehr viel Nachklang. Vielleicht ist das auch so dieses Frequenzding. Man hat ja beim Vibraphon auch so eine Art Dämpfer wie beim Klavier.
Ja.
Und dadurch das Gefühl, es wird eher wenig gedämpft. Das heißt viel Nachklang, was auch, glaube ich, zu diesem Kontemplativen beiträgt.
Mhm.
Und dann habe ich aber auch über das Vibraphon gedacht. Das Vibraphon hat natürlich so ein bisschen auch ein Problem. Es hat eigentlich, glaube ich, einen Umfang von 3,5 Oktaven oder sowas. Also deutlich weniger als ein Klavier. Und dafür aber auch natürlich irgendwie mehr dynamische Möglichkeiten als ein Klavier. Aber dann doch durch diese Beschränkung im Tonraum auch schon ein Instrument, wo man sich auch was überlegen muss. Ne?
Ja.
Bisschen, ich glaube, ich hatte das mal gesagt, als wir uns mal über Jazz-Querflöte unterhalten haben. Weil die Querflöte ja auch da ist, das tiefe Register setzt sich einfach so schlecht durch, dass man dann einfach wahnsinnig viel so in einem bestimmten Register umspielt. Habe ich beim Vibraphon auch den Eindruck, dass weil diese ganz hohen Platten, die zerpingen einem das Ohr Und die Tiefen sind dann so ein bisschen grummelig. Das heißt, da wird auch sehr viel so in der Mitte gespielt, ja, grundsätzlich, ne?
Da hingegen, ja, ist natürlich ultra präsent. Ja, und dadurch, dass irgendwie ich das Gefühl habe, so, es war so Verhalten in diesem, genau, das fand ich, glaube ich, relativ modern. Das ist nicht dieses, ah, jetzt kommt das Solo, jetzt kommt, ja, das Solo, jetzt kommt das Solo. Das war halt über das Set verteilt, so. Man hat so hin und wieder so seine Parts gehabt, aber das war nicht so, ah, ne, das, hier ist das Stück, dann kommt das Thema und dann spielt jeder mal Solo drüber oder so. Ja, genau. Das viel mehr als irgendwie modern noch, da gab es irgendwie sozusagen andere ästhetische Vorstellungen. Und dann war es schon so, auch mit dem Saxophonisten, dass, ja, dass es halt inhaltlich oft so zurückhaltend gespielt wurde von allen Bandmitgliedern, aber wenn sie dann dran war, so wahnsinnig offensiv in der Ansprache. Also das fand ich irgendwie beeindruckend so. Also es wird die ganze Zeit diese Ästhetik bedient, aber wenn sie dann dran sind, so, dann ist Feuer frei und so. Das fand, ja, ich irgendwie, fand ich ganz, ganz großartig eigentlich. Das hat mir total gut gefallen. Manchmal gibt es ja auch, dass man das Gefühl hat, alle wollen irgendwie rumrühren, so die ganze Zeit am liebsten, ja, und sich irgendwie bemerkbar machen und so. Und da, die hat er ja gut im Schach.
Ja.
Fand ich irgendwie ganz gut.
Ja. Und meine Vermutung ist, das sind so ein bisschen diese Kompositionen, sie stehen oft aus sehr kleinen Parts. Und deswegen wird sehr viel, sehr lange auf kleinen Einheiten rumgespielt, was nicht ganz so einlädt zu so Action-Chorussen. Weißt, ja, du? Und jetzt du. Und also, so, ne, genau, es ist so ein bisschen das, aber wie du es beschreibst, auch so ein, es gibt da so ein Konzept. Wobei das zweite Set bei dem Konzert in der Jazz Hall, was ich gesehen habe, war tatsächlich ein, wie so, haben sie einfach ein langes Medley gespielt.
Ja,
was dann, okay, so ein bisschen auch so dieses Zeitgefühl nochmal so anders, ja, einen anders wahrnehmen ließ.
Das war auch so, genau, man hat nicht diesen Moment so, ah, das Solo ist fertig, jetzt klatschen alle und sowas. Das gab es eigentlich gar nicht so richtig, weil alles irgendwie in sich gegriffen war und die Leute kamen gar nicht dazu, jetzt irgendwie wahrzunehmen, hier ist Anfang, hier ist Ende, hier beginnt, ja, was Neues oder so, sondern es ist irgendwie alles so eins gewesen.
Genau, absolut, ja, genau. Ich finde, es ist so ein bisschen anders, aber bei Aaron Parks auch so ein bisschen so.
Ja.
Das ist ja auch quasi ein zeitgenössischer Jazzmusiker, der auch so ein bisschen, ja.
Der hat immer eine interessante Besetzung mit der Gitarre dann auch, ne? Also der hat im Piano-Trio mit E-Gitarre meistens.
Genau, ja, und da habe ich, genau, die Band heißt irgendwie Little irgendwas, ne?
Little Big. Als Aaron Parks.
Aber Aaron Parks, Little Big, genau. Und da hat man auch den Eindruck, es ist eher so ein Ensemble-Spiel als ein,
ja,
eine Kollektivimprovisation, finde ich jetzt ein bisschen großes Wort, aber es ist so ein bisschen, es ist ensembeliger gedacht, als man das sonst manchmal so traditionell kennt.
Mhm. Ja, Jeremy Dutton würde ich, wenn der jetzt bei mir im Management wäre, würde ich, würde ihm einen neuen Namen geben. Ich finde, er braucht einen griffigeren Namen. Kann ich, ja, mir nicht so gut merken. Also, weil ich habe das Gefühl, so, wenn du halt auf der Weltbühne Karriere machen willst als Schlagzeuger, da brauchst du so vielleicht so einen Alliterationsnamen wie Brian Blade zum Beispiel oder so. Das kann man sich gut merken.
Philly, ja, Joe Jones.
Philly Joe Jones, genau, ja, ja. Aber auch sowas wie Tony Williams oder Jimmy Cobb oder so, Max Roach, das bleibt doch sofort hängen. Ja, da müssen wir uns noch was für ihn ausdenken. Vielleicht Jeremy D. oder so.
J.D. Dutton. Ja, ja, der wird das schon machen. Dann trotzdem, ich weiß nicht, wie das bei dir im Publikum ist. Also Jazz Hall Publikum ist sehr alt, muss man sagen, ne? Sehr, sehr alt.
Kann man jetzt mittlerweile im Zigzag wirklich nicht mehr sagen. Also es ist wirklich alles da.
Ja, das ist aber irgendwie, das ist auch wirklich dieser spezielle Ort in Hamburg. Was ist auch so alsternah. Ich glaube, da wohnen viele Rentner, die dann gerne zum Jazzkonzert gehen.
Ja.
Und auch, man ist dann, glaube ich, auch gar nicht so drin in der Materie, dass man dann so Gespräche mit anhört von so Expats, die da waren. Und dann heißt es so, ah, was it a Glockenspiel? No, it was a Vibraphone. Und dann später hörte man auch noch so Gespräche, das kann man auch schneller und langsamer machen. Wow, 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 wow. Und da wird das so mit dem Mund nachgemacht, dass man ja das Vibrationsgeschwindigkeit vom Vibraphon, wow, 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 die kann man ja mit der Hand, ja, verändern, mit so einem Schieberegler. Mir ist übrigens aufgefallen, ich habe doch in meinem E-Piano, was hier steht, ich hätte ja auch das am Angebot. Ich habe auch ein Vibraphon hier. Ja. Ihr müsst mir kein Vibraphon mehr schenken. So, aber ich liebe das Vibraphon.
Ja, ist ein gutes Instrument. Du hast immer noch keins in deinem Studio,
nein,
wie ich sehe.
Nein, nein, ich glaube, es wird auch nichts mehr. Ich habe, ja, irgendwie das Gefühl, die Welt möchte mir kein Vibraphon schenken.
Was ist dein Lieblingsalbum mit Vibraphon?
Ich würde sagen, ich bin eigentlich, ich glaube, meine Lieblingsband mit Vibraphon ist das Gary Burton Quartett.
Mhm.
Und meine liebste Gary Burton-Platte ist, glaube ich, Gary Burton Live 68. Gary Burton ist ja ein junger Mann so aus dem, war in den 60er Jahren ein junger Mann aus dem, aus Anderson, Indiana, also wirklich aus dem Midwest. Bisschen wie Charlie Hayden. Also jemand, der familiär auch eher so einen Country-Background hatte. Gary Burton war dann auch erstmal zu Beginn seiner Karriere in Nashville.
Echt?
Ja, der spielt auch auf einer Platte mit, wie heißt nochmal dieser berühmte Country-Gitarrist? Bei den Nashville All-Stars mit Chet Atkins, genau.
Und Chet Atkins,
ja. Übrigens mit Floyd Kramer am Piano. Gibt es eine Platte, die heißt After the Riot at Newport von den Nashville All-Stars. Da spielt Gary Burton Vibraphon mit. Und dann ist er aber nach New York und dann gibt es auch ganz relativ schnell Vibraphon-Alben. Gary Burton auch ein bisschen der Erfinder des dieses Vierschläger-Prinzips. Dieses Album Gary Burton Quartett in Concert, das ist so eine Live-Platte mit Larry Coryell an der Gitarre. Also es gibt immer sehr viel Besetzungswechsel bei Gary Burton, also er spielt auch Pat Metheny dann irgendwann. Und das ist, die Platte ist vom, aus dem Februar 68 und das ist so eine Art Proto-Fusion.
Ja.
Also nicht Fusion im Sinne von Bitches Brew oder Weather Report, also weder mit dem Synthesizer-Ding noch mit dem Schamanenhaften. Also vielleicht eher sowas wie, ja, irgendwie so Santana, Allman Brothers, keine Ahnung, irgendwie ist da sowas mit bei. Schwer zu beschreiben. Irgendwie passt das nach Woodstock. So, okay. Es ist aber trotzdem Jazzmusik. Es ist ganz klar Jazzmusik, aber Larry Coryell macht auch irgendwie so rockige Gitarrensachen und die spielen halt nicht Swing und so. Gary Burton Quartett. Ja, das wäre meine Lieblingsplatte. Was ist deine Lieblingsplatte?
Ich glaube, das ist mir erstmal, dass mir so aufgefallen ist auf einer Jazzaufnahme, ist tatsächlich auf dem Flohmarkt gewesen, irgendwo in Eimsbüttel. Da lief bei einem Plattenstand die Grant Green Idle Moments
mit
Bobby Hutcherson am Vibraphon. Und ich habe das gehört und dachte, das ist ja absoluter Wahnsinn. Bin da gleich hin, meinte, was läuft da? Ich will die kaufen. Diese Platte klingt sowieso ultra krass, auch so eine Blue Note Platte.
Ja.
Das ist so einnehmend, das Thema Track 1. Ich habe gerade vergessen, wie es heißt. Vielleicht heißt es sogar Idle Moments. Das, ja, da habe ich mich total verliebt in diesen Klang.
Ja, ist auch irgendwie ein toller Klang. Also der erste so große Jazz-Vibraphonist ist Lionel Hampton.
Ja.
Wir haben mal mit dem Landesjugend-Jazz-Orchester, da gab es so ein Programm, das wir gespielt haben. Da ging es, glaube ich, eigentlich um so Swing-Kids in Hamburg. Das war das Thema. Und wir haben Lionel Hampton-Stücke gespielt.
Ja.
Und wir hatten so als Spezialsolisten dabei, also das muss so Mitte der Nuller gewesen sein, Herb Geller, der damals beim NDR Saxophon gespielt hat oder früher mal.
Mhm.
Und Wolfgang Schlüter, auch vom NDR, der lange Jahre auch in der Hochschule, an meiner Hochschule Professor war, vor meiner Zeit allerdings, der irgendwie immer sehr präsent so in Hamburg. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht, diese Lionel Hampton-Stücke zu spielen. Lionel Hampton wiederum, ich hatte so einen Sampler, so einen Gershwin-Sampler früher. Und Lionel Hampton ist Teil des von verschiedenen Benny Goodman-Besetzungen. Und aber gerade das Benny Goodman-Sextett, da spielt dann nämlich Slam Stewart Bass. Das ist Musik aus den 30ern und vielleicht noch 40ern. Das ist wirklich ganz toll. Das ist so richtig Powerplay. Klarinette, Vibraphon, Kontrabass, Gitarre, Klavier und Schlagzeug. Ja, genau. Mhm. Also, würde ich sonst noch in die Rotation packen.
Ja, wir haben oft auch, glaube ich, geredet über das Modern Jazz Quartett, wo ja Milt Jackson, Modern Jazz Quartett, Milt Jackson, da gibt es auch einen Link, da haben wir mal eine Folge zu gemacht, glaube ich auch, zu dem Thema. Der da ja festes Bandmitglied war, lange Jahre und irgendwie auch mit Namensgeber, was die Initialen angeht. Da würde ich auch sagen, ist auch dafür verantwortlich, dass dieses Quartett so erfolgreich war und genau halt eigentlich ähnlich wie bei Joel Ross so einen ausgewogenen Sound irgendwie bieten konnte.
Ja.
Vielleicht das, was ich mit so auch Frequenzbereich ist, irgendwie alles gedeckt und so. Also es gibt keine Löcher in den Hörgewohnheiten, ist irgendwie alles da. So. Das ist ja, würde ich sagen, vielleicht so ein bisschen das Konzept gewesen und auch der Grund dafür, dass es so ein Riesenerfolg war.
Ich finde auch Joel Ross näher an Milt Jackson als an Gary Burton, ehrlich gesagt. Weil auch einfach viel, also es gibt natürlich immer bei Joel Ross einen stark religiösen Bezug, aber gar nicht so feierlich gospelig, obwohl das, ich glaube, das neue Album heißt ja Gospel Music.
Gospel Music, ja, genau.
Es ist aber eigentlich eher so, es klingt eher nach europäischer Kirchenmusik im Einfluss als jetzt nach so Gospel Church.
Ja.
Und da ist ja so ein bisschen der Link zu Milt Jackson, weil das Modern Jazz Quartett ja auch permanent so ein bisschen so klassikmäßig oder so ein Bach-Thema oder mal eine kleine Fuge oder sowas spielt. Ne? Also das ist irgendwie, da ist der Bezug da. Genau.
Und tatsächlich ja auch der Grund, warum Kenny Clarke damals nicht mehr mitspielen wollte, war ja genau das, dass das ist ihm alles zu zurückhaltend.
Kein Bock.
Ja, das ist genau das, was ich bei Joel Ross ja gut fand, weil es irgendwie diese Ästhetik so schön bedient hat und die Leute halt, wenn sie dran war, erst halt sozusagen die richtige Ansprache nutzen konnten und so. Aber das ist ja tatsächlich für viele Jazzmusiker auch ein Graus. Also die wollen natürlich mehr Action. Und das ist ja das, was genau Jazz-Hardliner dem Modern Jazz Quartett ja auch vorgeworfen haben, dass da halt einfach für so ein gesetztes europäisches Klassikpublikum eigentlich Jazz gespielt wird. So. Dass es halt auch sozusagen den Markt bedienen soll und so und halt eigentlich so der Tradition der Jazzmusik selber eigentlich so ein bisschen untreu wird, was das angeht, sondern sich so ein bisschen anbiedert.
Ach ja, gut, ja? Die Sittenwächter sind unterwegs. Ich würde da mal empfehlen, Django gibt's natürlich, das ist wahrscheinlich der Klassiker. Sonst finde ich das Album Pyramid, finde ich sehr gut vom Modern Jazz Quartett. Mhm. Und wenn du schon sagst, Bobby Hutchinson, wenn wir jetzt mal so ein paar Vibraphon-Sachen erzählen sollen, das Album Out to Lunch von Eric Dolphy, den ich ja sehr gerne
da
mag.
Da spielt er mit.
Da spielt doch meiner Meinung nach Bobby Hutchinson mit, sonst schneide ich's raus. Da spielt Bobby Hutchinson mit, genau. Tolle Platte, auch Tony Williams, Freddie Hubbard, Richard Davis am Kontrabass. Gar nicht unbedingt meine Lieblingsplatte von Eric Dolphy, die heißt nämlich Musical Matador, heißt die, glaube ich. Die ist aber ohne Vibraphon. Deswegen trotzdem Out to Lunch ist ja auch ein absoluter Klassiker des Avantgarde-Jazzes, ne? Ja, würde ich da nochmal ins Rennen schicken. Und weil wir auch schon mal drüber gesprochen haben, ihr erinnert euch an die ECM-Folge, wahrscheinlich wahnsinnig wichtig für alles, was danach mit dem Vibraphon passiert. Crystal Ship, Chick Corea und Gary Burton im Duo. Wo man auch merkt, ah ja klar, das Vibraphon ist auch so ein halbes Ambient-Instrument.
Ja, ja. Das spielen sie auch Falling Grace und so, ne?
Ey, das kann sein. Die spielen auf jeden Fall auch What Game Shall We Play Today? Und sie spielen auch einen von diesen Children-Songs, glaube ich.
Ah, okay. Ja.
Crystal Ship, Gary Burton. Entschuldigung, die heißt gar nicht Crystal Ship. Die heißt Crystal Silence. Verzeihung. Okay. Genau, da ist viel Falling Grace drauf, Children's Song, What Game Shall We Play Today? Und Senior Mouse.
Und passt ja noch besser eigentlich der Titel in diese Idee des Ambience eigentlich.
Genau.
Crystal Silence.
Ja, es war ja, also haben wir in der ECM-Folge schon mal erzählt, es war ja eigentlich zu der Zeit fast mutig, so ein Album zu machen, beziehungsweise Gary Burton und Chick Corea haben beide so gedacht, ja gut, wenn der Manfred Eichmann das jetzt unbedingt aufnehmen will, dann machen wir das halt, wir haben auch Bock, aber glaub nicht, dass sich das jemand anhört. Und dann war das einer der großen ECM-Erfolge. Und irgendwie ist das Vibraphon, ja, ich meine, man hört das viel in Ambient-Musik, auch so gern mal in so einem Film-Soundtrack. Es gibt so ein Stück, das heißt Audrey's Dance. Das ist im Soundtrack von, wie heißt diese Serie mit dieser Kleinstadt? Mit von Twin Peaks.
Ah, ja.
Das habe ich wahnsinnig oft schon so im Theater so als Temp-Track benutzt. Es gefällt mir sehr gut. Das ist nämlich auch irgendwie so ein mysteriöser Vibraphon-Swing. Angelo Badalamenti ist da der Komponist. Ja. Und natürlich, jetzt freuen sich alle Post-Rock-Fans, die Gruppe Tortoise arbeitet natürlich mit dem Vibraphon.
Ja, und ist ja wahrscheinlich dann die einzige, also nicht die einzige, aber eine der wenigen vielleicht artverwandten Bands, die vielleicht das Vibraphon dann tatsächlich über die 90er Jahre in die Nullerjahre getragen hat.
Ja.
Weil da gibt es tatsächlich ein kleines Loch nach Gary Burton, wäre mir aufgefallen. Oder gibt es so irgendwie Vertreter der 90er Jahre und der Nullerjahre, wo halt irgendwie die auf dem Vibraphon wahnsinnig Furore gemacht hätte, mir würde da gar keiner einfallen.
Nee, man bleibt, finde ich, auch mit dem Vibraphon so ein kleiner Paradiesvogel. Ja. Also ich habe irgendwie das Gefühl, alle freuen sich immer über ein Vibraphon, wenn eins da ist.
Ja.
Aber genau, ist so ein bisschen wie vielleicht Jazz-Posaune oder sowas, so ein Instrument, das ist dann mal da. Niemand würde abstreiten, dass das ein wichtiges Jazz-Instrument ist. Ja. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Aufnahmen ohne Vibraphon. Ach so, natürlich noch Victor Feldman, The Arrival, muss ich noch nennen. Mit Scott LaFaro am Bass, der später Bill Evans Trio war. Am Anfang dieser Folge fiel dieser Name schon mal. Und Victor Feldman spielt Klavier und Vibraphon auf dem Album. Und unter anderem ist auch Serpent's Tooth ein Miles Davis Rhythm Changes Head, um den Bogen hier nochmal zu schließen. Ich finde das interessant, dass das Vibraphon ganz klar auch konnotiert ist mit sowas Loungigen. Also das ist, vielleicht ist das dieser Modern Jazz Quartett Einfluss, alles bekommt sowas Edles.
Ja, und das passte dann irgendwann nicht mehr in die Ästhetik, oder?
Weiß ich nicht genau.
Weil ich meine, in den Nullerjahren ist es ja tatsächlich so, dann geht es dann mit der Krise los in der Musikindustrie, dass man vielleicht dann irgendwie einfach irgendwie mit leichtem Gepäck reisen will, so, dass ja, man dann halt quasi sich das Vibraphon nicht mehr leisten kann als Backline oder so, weil das ja immer so ein bisschen schwer zu beschaffen oder ist vielleicht auch nicht da und dann kostet es extra oder so, dass dann halt aus praktischen Gründen das einfach weglässt, so, also war das so ein Gedanke, könnte sein, ne?
Ich glaube, auch wenn Krieg ist und man Munition herstellen muss, dann wird natürlich auch Metall eingeschmolzen, da wäre so ein Vibraphon wahrscheinlich auch als erstes dran.
Ja. Genau. Aber mir ist tatsächlich aufgefallen, dass so ab den 10er Jahren auch so in den Jazzclubs kommt es so langsam zurück. Also es gibt's jetzt wieder hin und wieder. Man sieht es halt öfter mal. So auch in so kleineren Läden. Gibt's mal immer mal wieder ein Vibraphon. Genau. Lange Zeit war das nicht so.
Und ja.
Genau. Also man hat sich halt gefreut einfach aufgrund der Seltenheit. So.
Ja. Auf jeden Fall. Ja. Geht mir auch so. Ich finde das Vibraphon ist auch, finde ich, im, also ich finde, da ist, Bobby Hutcherson. Wie spricht man den genau aus?
Ich dachte Hutcherson.
Hutcherson. Bobby ja. Hutcherson. Okay, es klingt irgendwie so schottisch oder so. Ja. Das finde ich ein gutes Beispiel dafür. Das Vibraphon eignet sich, finde ich, auch von den quasi Harmonieinstrumenten noch auch am besten für so einen freieren Kontext, ne? Also, ja. Also finde ich, also jetzt so in allen, in so Free-Spielweisen oder sowas, ist das Vibraphon schon auch sehr, finde ich, eigentlich besser geeignet als Pianos.
Ja.
Und das Vibraphon mischt sich natürlich auch hervorragend mit allerhand Bläser.
Ja.
Ne? Man kann es so veredeln. Es macht so eine kleine glitzernde Textur.
Das ist es, was ich meine. Man veredelt es eigentlich.
Ja.
Es ist relativ zentral. Sobald es da ist, ist es da. Es ist kein gutes Begleitinstrument. Ich hatte vorhin erzählt, eigentlich die Platte, wo ich drauf aufmerksam geworden bin, ist eine Platte von Grant Green, einem Gitarristen.
Ja.
So. Aber trotzdem, du hörst halt dieses erste Stück und denkst so, ah, krass. Ja. Was ist denn das für ein heißer Sound? Und das bezieht sich natürlich in erster Linie auf das Vibraphon.
Ja.
So, also genau. Es ist, vielleicht ist das ja auch der Grund, warum man das nicht so oft einsetzt, weil wenn es da ist, ist es schwer zu verstecken. Oder man natürlich kann es auch so ein bisschen Akkorde spielen, aber selbst dann setzt es sich wahnsinnig gut durch und ist eigentlich auch dann so in der Begleitung immer noch sehr, sehr präsent. So.
Ich finde aber auch so, jetzt in diesem Post-Rock, Stichwort Veredelung, weil eine deutsche Gruppe, die glaube ich auch ganz klar von Tortoise beeinflusst ist, ist glaube ich die Gruppe The No Twist.
Auf jeden Fall, ja.
Und The No Twist haben ja live auch immer ein Vibraphon dabei.
Richtig, stimmt.
Das
stimmt,
auch so was Edles, weil man kann auf dem Vibraphon auch so mit dem Bogen kann man da
Wurde gern gemacht. Also ich habe das mal in den Nullerjahren in No Twist gesehen, mit dem Bogen auf dem Vibraphon.
Genau, das ist immer toll, oder? Das ist irgendwie immer toll. Man kann seine Musik auch so ein bisschen schlau machen mit so einer Prise Vibraphon, oder?
Auf jeden Fall.
Weißt du, das ist ja wie bei Tortoise, dass man so ein bisschen eigentlich, ohne Vibraphon wäre das ja nicht so schlau.
Wenn es hier nicht über Tortoise lästern, natürlich ist das sehr schlaue, gute Musik.
Ja.
Wurde mir nicht neulich gesagt, das ist der wichtigste Jazzgitarrist der letzten 50 Jahre. Liebe Grüße an Hannes.
Jeff Parker.
Ja. Da musste ich ihn aber auch erstmal auf den Pott setzen. Meinte so, ja, das ist eine tolle Band und so, aber so kann man das jetzt nicht sehen, dass Jeff Parker so der wichtigste Jazzgitarrist der letzten 20 Jahre ist, aufgrund seiner Leistung in Tortoise.
Ich weiß. Ja, gut. Andererseits ist das, also man muss ja zugutehalten, dass jemand wie Jeff Parker, also auch Leuten, die eigentlich lieber Musikexpress lesen, auch trotzdem so einen Link in den Jazz gibt.
Ja,
so ein
danke
bisschen
dafür.
Wie Nels Klein bei der Gruppe Wilco, ne? Der hat ja auch dann quasi so ein, wie so, der ist so ein Portal. Man kann raus aus dieser Welt.
Genau.
Aus dieser Specks Musikexpress Rolling Stone Welt.
Genau, das war doch früher bei
Joanne. Zum Downbeat.
Bei Joanne S. Police Woman, die wurde immer früher, weil sie, ich glaube, das erste Album wurde eingespielt von Ben Porowski, dem Jazz-Drummer. Und das wurde dann immer erwähnt. So, hier ist übrigens ein Jazz-Drummer, der diese Popmusik einspielt. Und
ja.
So. Also das ist tatsächlich ja immer genau, eigentlich ist es gut. So.
Ja.
Das ist, eigentlich bietet es halt tatsächlich in diese Indie-Szene, die dann doch oft hermetisch abgeriegelt ist, so einen kleinen Link, so von wegen, hier, guck mal, hat schon Mehrwert, wenn solche Leute da auch mal ran dürfen. So, ne?
Ja, ist doch so ein bisschen, du bist doch großer Fan von Brett Mehldaus Album Lago, diese unsägliche Overdub-Platte von Brett Mehldau. Genau. Und da spielt ja Matt Chamberlain Schlagzeug. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Das ist absolut richtig.
Genau, der ja
Jim Keltner manchmal auch, glaube ich.
Aber der ist ja auch eigentlich so ein Pop-Schlagzeuger, so, der spielt doch bei Fiona Apple und so und gilt so als so Prädikats-Qualitäts-Pop-Schlagzeuger. Und auch da wieder haben wir so einen Link in die Pop-Welt. Ach ja, und übrigens, Chris Dave, hat der nicht bei Angus und Julia Stone Schlagzeug gespielt live?
Es gibt Gerüchte, dass Sunrise von Brian Blade eingespielt wurde, aber es ist nicht nachzuvollziehen in den Credits. Aber das habe ich mal gehört. Sunrise?
Was ist das?
Sunrise.
Ach so, der
große Hit von Norah Jones.
Ach, von Norah Jones, Entschuldigung.
Ja, ja. Ja, St. Vincent habe ich neulich mit Mark Giuliana am Schlagzeug gesehen. Also mittlerweile gibt es das halt natürlich dann irgendwie schon. Das ist jetzt aber auch heutzutage dann auch vielleicht dann doch nicht mehr so die große Offenbarung, dass das irgendwie mal passiert. Aber es gab eine Zeit, da war das wirklich alles sehr, sehr voneinander getrennt. Und wenn es dann mal passiert ist, hat man sich eigentlich als Jazz-Nerd hat man sich mal ein bisschen gefreut. Dass ich, ja, schau ja. doch, schaut her.
Ja, ja, absolute Spitze. Also Rückmeldung, Miles Davis, Sonny Rollins, Joel Ross, Vibraphon-Spezial und auch noch Jazza in der Popmusik. Jetzt, also wir haben unserem Namen LK Jazz heute wirklich alle Ehre gemacht, oder?
Ja, genau. Meine größte Empfehlung ist das Stück, genau, weil Joel Ross eigentlich ist der Star, der aktuelle Star des Vibraphons, ja. würde ich sagen. Who Are You? Das ist ein Album und da gibt es das Stück More. Das sollte man sich auf jeden Fall mal anhören. Das ballert einem die Ohren weg. Okay. Gospel Music, allerdings neue Album, auch sehr gut. Aber deutlich kopflastiger, würde ich sagen. Muss man ja. mal ein bisschen Aufmerksamkeit.
Okay, höre ich mir gleich an. Haben wir noch was, um den Podcast auf eine heitere Note zu enden? Oder hast du sogar noch ein heißes Thema?
Wir würdigen erst noch mal Marco als Supporter der Woche. Vielen Dank.
Danke, Marco.
Ja, kurze Frage an dich. Also, weil ich das halt so oft im Algorithmus mittlerweile bemerke, dass über uns Musiker als Artist gesprochen wird. Und mir gefällt das nicht. Ich möchte nicht, dass die ganze Zeit gesagt wird, die Artists. Also ich weiß nicht, hast du da Gefühle zu?
Du willst The Musicians sein?
Also weil das Deutsche ja auch sagen. Die sagen so, also ja, das hat der und der Artist dann gemacht und so und meint damit einen Musiker. Und hier ist der Track bei dem und dem Artist. Und
ja, so. Wer ist denn dein Lieblingsartist?
Ja, und dann damit wird so ein Agentursprecher, habe ich das Gefühl, so bedient.
Ja,
und
stimmt,
so.
Ja, ja, das ist Artist-Catering. Ja, du hast recht. Ja, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Und ich möchte das nicht. Ich möchte, dass man einfach bei der Terminologie Musiker bleibt, weil das auch viel besser beschreibt, weil Artist ist ja wirklich nur wirklich alles Mögliche. Mhm. Da wird es total verwaschen. Lass das mal bitte nicht mitmachen, weil ich merke, dass es Musiker mittlerweile selber mittragen. Und ich habe das Gefühl, das will der Algorithmus von uns, aber wir sollten uns davon entfernen. Wir sollten uns nicht irgendwie derart agenturmäßig beschreiben. Wir sind immer noch Musiker.
Ja, hast du recht. Stimmt. Ich habe es jetzt im rein deutschen Sprachgebrauch, dass ich es eigentlich auch immer vermeiden würde zu sagen, ich bin Künstler, sondern eigentlich immer sage, ich bin Musiker, weil ich das viel treffender finde.
Ja.
Weil dieser Kunstbegriff so schwammig ist, aber das kommt bei mir aus so einer...
Ja, was ist der nächste Schritt? Da sagen wir sind Menschen oder was? Also
bei mir kommt das eher aus so einer Skepsis raus, diesem Künstlerbild, weil ich das irgendwie das Gefühl habe, das ist auch sowas irgendwie so aus der deutschen bürgerlichen Romantik, sowas Verklärendes und den Musiker, die finde ich irgendwie pragmatischer. Aber du hast völlig recht, dieses Artist, also im Deutschen das Wort Artist benutzen, das ist wirklich Agentursprech eher.
Ja, genau, also mich stört auch der Anglizismus.
Ja.
Also ich habe eigentlich nichts gegen Anglizismen, aber in dem Zusammenhang dann irgendwie doch. Also
ja,
das das ist doch von euch jetzt überlegt, weil es ja irgendwie besser in eure Verwertungslogiken passt. Dann kriegt man auf einmal irgendwie wieder so ein neues Label. Das will ich nicht mitmachen. Also hört auf damit. Macht das nicht mit.
Ja,
ihr seid keine Artists.
Nee, das stimmt. Ja, genau. Die Artists. Ja. Völlig richtig.
Wollen wir langsam zum Schluss oder schneiden wir noch was richtig Großes jetzt an?
Nee. Gut, liebe Leute. Ich würde sagen, mir bleibt eigentlich jetzt gerade nicht mehr viel übrig, als euch nochmal darauf hinzuweisen, dass dieser Podcast teuer ist und ihr die Chance habt, Hörer der Woche zu werden, wenn ihr uns finanziell unterstützt auf buymeacoffee.com/lkjazz oder ko-fi.com/lkjazz. Das findet ihr allerdings auch in den Schaunotizen, den Shownotes unter dieser Folge in eurem Podcatcher. Bitte vergesst nicht, wie viel Spaß es macht, wenn man gefragt wird, wie hat es Ihnen gefallen, die vollen 5 Sterne zu geben. Und auch gerne mal ich habe ein iPhone, ich gebe es zu, da gibt es die Teilen-Funktion. Man muss mal irgendwie so lange draufdrücken. Am Computer ist das der Rechtsklick und dann auf Teilen und dann an alle seine Freunde schicken. Auch einfach an alle.
Ja, in die WhatsApp-Gruppe. Ich meine, die werden ja die ganze Zeit erstellt. Es gibt ja nichts Nervigeres als WhatsApp-Gruppen eigentlich, weil die halt die ganze Zeit Klingen machen und man muss dann wieder kompliziert irgendwie erst wieder auf Stumm stellen. Das heißt, sobald das noch nicht alle Leute gemacht haben, rein damit mit der LK-Folge, mit der aktuellen, damit es bei allen Ping macht und dann könnt ihr gleich mal sagen, so das einzige Positive, wofür wir diese WhatsApp-Gruppe nutzen können, ist für die Vermarktung dieses wundervollen Podcasts.
Mhm. Ja. Absolut richtig. Des Weiteren könnt ihr natürlich, wenn ihr keinen Bock habt auf Teilen oder Bewerten, könnt ihr kommentieren, da freuen wir uns sehr. Oder uns einfach auch mal eine Mail schreiben, wenn ihr namentlich genannt oder nicht genannt werden wollt. Vielleicht kann mir jemand die Platte Sunny Meets Hawk erklären, das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten könnt ihr natürlich zu Konzerten gehen.
Ich empfehle. Erwartest du, dass da jemand über das Konzept Bescheid weiß und dir dann sagt, nee, pass auf, du hörst da hier nicht, über welche Akkordverbindung da gespielt wird und so, da musst du mal genau hinhören, nochmal im Bass und so, oder was erwartest du da jetzt von
ja, der so eine Art begleitetes Hören, dass mir jemand sagt, ja, stimmt, das klingt so, als wären die stoned, oder so, ja. Ey, das ist doch voll genial, das ist so Sonny Rollins voll freie Phase und, der Coleman Hawkins hat da so einen ganz besonderen Sound und so einen ganz besonderen Ansatz. Oder das ist mikrotonal oder sowas, ist ja gerade wieder angesagt. Keine Ahnung, was mir da erklärt wird. Irgendwas.
Ja.
Würde mich auch nochmal interessieren. Man kann ja Musik auch auf verschiedene Arten hören. Vielleicht gibt es ja Leute, das ist deren absolute Lieblingsblatt. Keine Ahnung. Ja. Genau. Live-Konzerte würde ich würde ja an eurer Stelle würde ich nächsten Monat zu unseren Bambinis in Stadtpark kommen. Unter meinem Bett, da brauchen wir noch mal ein paar Bambinis, der Nachwuchs. Und ansonsten würde ich, glaube ich, den Sommer über zu einem Lambert-Konzert gehen, vielleicht am 12.07. in Lindau oder zu späteren Zeitpunkten zu Tourstops in Jena, Leipzig, Hannover, Dortmund, Köln, Darmstadt, Freiburg, Dornbirn, München, Nürnberg, Dresden.
Am besten jetzt sofort Internet gehen, die Tickets kaufen.
Genau. Höchste Eisenbahn gibt es auch zu sehen über den Juli und August in Rostock, Darmstadt, Köln, Hamburg, Berlin, Leipzig, ach und irgendwie überall. Sage ich an entscheidender Stelle nochmal. Aber das ist auch alles gar nicht so wichtig, wie dass ihr gesund bleibt. Denn
Moment mal. Nee. Da würde ich sagen, Ticket-Vorverkauf auf 1, dann ja. Gesundheit.
Dann also, Gesundheit, okay. Ja, ich wollte nur gucken, ob ich das glaubhaft rüberbringe. Ist mir natürlich völlig egal. Ich will auch nichts von eurem Heuschnupfen hören. Ja. Gut, aber wir danken euch fürs Zuhören. Oder wie man sagt, alle, die bis hierhin dran geblieben sind. Ja. Den wünsche ich eine schöne Woche.
Ja, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.